Deutschlandfunk, Europa heute.
Wie geht es Ihnen 3 Jahre nach dem russischen Überfall? Worauf hoffen Sie? Das sind Fragen, auf die kann es natürlich nur individuelle, keine allgemeingültigen Antworten geben. Und trotzdem, warum wollen viele der Menschen in Odessa und Kiew offenbar nicht den Mut aufgeben? Wie kommt es, dass sie weiter an einen Sieg der Ukraine glauben? Unter anderem darüber habe ich vor der Sendung mit der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljatschuk gesprochen. Und zuerst habe ich auch sie gefragt, wie geht es Ihnen? Wie haben Sie die vergangenen 2 Wochen erlebt? Da war viel zu hören von Trump und Putin, dafür wenig von der Ukraine, die plötzlich fast in eine Art Statistenrolle gedrängt war.
Ja, die 2 Wochen waren eine große Herausforderung, klar. Noch mehr als in diesen 3 Jahren, weil man natürlich auf einer Seite schon die Hoffnung hat auf irgendwelche Friedensverhandlungen und auf der anderen Seite eine extreme Angst hat vor diesen Verhandlungen, weil man nicht weiß, wie die Interessen der Ukraine dann am Ende stehen. Und unsere Befürchtungen, also die Befürchtungen der Ukraine und Ukrainerinnen, haben sich nur bestätigt, dass man das eben versucht, ohne die Ukraine, also über den Frieden in der Ukraine zu sprechen. Und ich habe in diesen 2 Wochen schon auch geweint, dann wütend geworden, dann alles Mögliche, dann mit meinen allen Freunden gesprochen in der Ukraine. Und man wartet einfach ab, man hofft, dass die, die das machen, irgendwie klüger sind, als wir ahnen. Aber Sie sagen ohne Ukraine, ich glaube, das ist auch für Westeuropa ein ziemlicher Schlag, weil es nicht nur ohne Ukraine diese Gespräche stattfinden, aber auch ohne Westeuropa. Und das finde ich sogar krasser. Und ich hoffe sehr, dass auch in Westeuropa Menschen endlich verstehen, dass es um ihre Sicherheit auch geht.
Sie leben in Wien seit langer Zeit, seit über 10 Jahren. Haben Sie den Eindruck, jetzt, wenn Sie in den vergangenen Tagen mit Menschen, mit Österreicherinnen und Österreichern gesprochen haben, dass da so ein Bewusstseinswandel da ist, dass dieser Krieg Sie mehr angeht, als Sie es vielleicht vorher angenommen haben?
Also ich glaube, in diesen 2 Wochen ja. Interessanterweise sprechen mich auch zufällige Menschen, zum Beispiel sogar Arztsekretärin, die einfach sieht, dass ich aus der Ukraine stamme und dann plötzlich will sie selber darüber sprechen. In diesen 3 Jahren war eigentlich das Gegenteil der Fall. Man wollte mit mir nicht sprechen, weil ich habe das immer mehr auch gespürt, dass ich wie eine Außensteherin bin, weil ich dieses Wort Krieg auf meiner Stirn habe. Und man hat sich eben versteckt davon und wollte diese Emotionen nicht empfinden, auch Mitleid empfinden. Das tut weh. All diese Emotionen tun weh und das ist auch normal. Aber jetzt merke ich, dass man eben wieder versucht, also man will darüber sprechen und nachdenken, denn die Zukunft, wie es aussieht im Moment, verspricht uns wenig Positives. Und ich bin auch sehr oft in Deutschland. Und umgekehrt, in Deutschland hat man schon alles wirklich sehr viel diskutiert, viel zu viel. Jeder hat eine Meinung und trotzdem am Ende steht auch Deutschland da mit den gleichen Problemen. Auch Deutschland ist nicht eingeladen zu diesen Gesprächen.
Sie haben gesagt, dass die Menschen, denen Sie jetzt unmittelbar begegnen in Wien, dass die auf Sie zugehen und Fragen haben, beispielsweise die Arzthelferin. Was wollte die dann von Ihnen wissen? Was fragt die Sie?
Wie es ausgeht. Wie ist das dann in der Ukraine, aber dann wie es ausgeht? Also auch für sie. Sie denkt wahrscheinlich, dass ich im Moment irgendwie mehr Ahnung habe als sie, weil ich schon diese Erfahrung habe des Krieges. Darauf habe ich einfach gefragt, ob in ihrer Familie, in ihrer Geschichten, gibt es eben die Geschichte, wie es war, als die Russen da waren, also Sowjets in Österreich waren. Und dann plötzlich hat sie gesagt, oh ja, das war schlimm. Verstehen Sie, ich möchte auch nicht jetzt als eine Cassandra oder eine, die unbedingt pessimistische Zukunft malt. Sehr oft wurde mir das gesagt. Ich habe einfach keine Gründe, optimistisch zu sein. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, und das war ich schon immer, dass man in dieser Situation die schlimmsten Szenarien durchgehen lassen soll im Kopf. Die schlimmsten. Und dann sollen wir einfach überrascht werden. Ich wäre froh, wenn wir überrascht werden könnten. Aber man kann nichts tun. Also das ist das Schlimmste, finde ich. Man hat auch so oft mich als Schriftstellerin in diesen 3 Jahren gefragt, was ist die Hoffnung? Immer dieses Wort Hoffnung. Und das hat mich immer so irritiert und sogar wütend gemacht, weil es ist nicht genug zu hoffen. Man muss etwas tun. Und hoffen ist irgendwie auch sehr, sehr wehrlos. Ja, man muss sich wehren.
Sie sagen, man muss etwas tun und ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das sage. Sie haben ein bisschen gezögert, dieses Interview zu geben. Sie haben gesagt, Sie leben jetzt seit mehr als 10 Jahren in Österreich, nicht in der Ukraine. Sie sind eine Autorin, keine Analystin, haben Sie mir gesagt. Und auch mit dem Autorinnendasein haben Sie ja zuletzt gehadert. Sie haben sich als ehemalige Autorin bezeichnet und gesagt, heute seien Sie eher sowas wie eine Erfahrungsübersetzerin. Dieses Wort haben Sie gebraucht. Ist Ihr Eindruck, dass es für die Erfahrungen, die die Menschen in der Ukraine seit 3 Jahren und darüber hinaus ja auch seit 2014 machen müssen, dass es dafür eine Übersetzung braucht?
Ja, unbedingt. Es ist nicht genug, die Sprache zu lernen und in dieser Sprache die Geschichte der Ukraine zu erzählen oder die Welt, in der im Moment die Ukraine überhaupt lebt, weil man das einfach nicht versteht. Sehr oft habe ich diesen Eindruck gehabt, dass es sehr schwer ist, das zu übersetzen, eigentlich zu erzählen, zu erklären, warum. Und ich glaube, das liegt an die verschiedenen Erfahrungen, die unsere Länder, also osteuropäische quasi oder Ukraine, Polen, baltische Länder, Belarus, Moldau, die sie gemacht haben im 20. Jahrhundert und die Länder in Westeuropa. Also ich glaube, dass aus unserer Perspektive, aus der Perspektive eines Opfers, und Ukraine war nicht ideal oder perfekt auf keinen Fall, aber immer schon ein Opfer der Nachbarländer. Es ist sehr schwer zu erzählen, wie es einmal geht, einem, der sich erhebt und versucht zu wehren gegen diese Gewalt, diese erneute Gewalt. Und es ist sehr schwer zu erzählen, diese Erfahrung, die Ukrainer schon mit Russland gemacht haben in den letzten 200 Jahren. Auch Litauer zum Beispiel sehr oft gewarnt haben vor Russland und von den Entwicklungen in Russland. Und in Westeuropa in den letzten Jahrzehnten wurden diese Befürchtungen oder diese Warnungen einfach ausgelacht. Ihr seid einfach traumatisiert und so weiter. Und jetzt eben wie diese Arztsekretärin vorher, sie fragen mich, was ich daran denke, weil sie wahrscheinlich schon auch Angst bekommen haben, wie es weiter ausgeht, wenn Europa auch ohne Unterstützung USA oder NATO dasteht. Und ich glaube, dass die Ukrainer sehr wohl schon sehr viel erzählen können. Man darf nicht unterschätzen, dieser unglaubliche Widerstand und dieser Kampf, den das Land schon seit 3 Jahren führt. Es hat sehr viel verändert in diesem Land. Die Menschen haben sich extrem verändert. Ich glaube, dass was die Ukraine wirklich lernen kann, ist, wie man mit Angst umgeht. Und in diesen 3 Jahren habe ich verstanden, dass all diese sogar manchmal körperliche Angriffe, die ich in Deutschland schon gehabt habe, ich glaube, dass hinter dieser Aggressivität, was ich empfunden habe in Deutschland, war eben diese Angst. Also man will nicht zugestehen, dass man einfach Angst hat. Und dann versucht man eben die Angegriffenen schuldig machen.
Sie wurden körperlich angegriffen in Deutschland?
Zweimal nach den Veranstaltungen.
Aber von Menschen, die anderer Meinung waren und nicht hören wollten, was sie denken und sagen?
Ja. Aber es war nicht schlimm und ich habe nie das wirklich thematisiert. Es geht nicht darum. Ich wollte einfach sagen, dass auch solche Aggressivität gab es. Also nicht nur mündlich, was sehr oft passiv-aggressiv, das war eigentlich immer schon. Zum Beispiel die Fragen, warum ich nicht an der Front bin. Das ist meine Lieblingsfrage. Ja.
Was antworten Sie in so einem Fall?
Ich schließe das nicht aus, dass ich das auch mache irgendwann. Ich bin sogar der Meinung, dass alle irgendwann an der Front sein können. Wie gesagt, ich habe schlimmere Vorstellungen der Zukunft und ich glaube, dass das hält mich auch wach im Kopf und gibt mir auch Kraft, jeden weiteren Tag zu leben und jede weitere Nachricht aus der Ukraine zu hören. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es morgen aufhört.
Ja. Ich würde gerne mit Ihnen in einen kurzen Interviewausschnitt reinhören. Den hat die Kollegin Karina Beigelzimmer aus Odessa geschickt. Das ist ein Ton von Alexei, 17 Jahre alt. Weil wir gerade von Durchhaltewillen und Resilienz gesprochen haben, glaube ich, dass das vielleicht passend ist.
Ehrlich gesagt ist es schwer zu glauben, dass schon so viel Zeit vergangen ist. 3 Jahre sind eine lange Zeit, besonders wenn man 17 ist. In dieser Zeit habe ich mich an die ständige Ungewissheit gewöhnt, daran, dass sich alles von einem Moment auf den anderen ändern kann. Aber einfach nur da zu sitzen und zu warten, bis alles vorbei ist, das kann ich nicht. Also versuche ich zu lernen, an mir zu arbeiten und zu helfen, wo ich kann. Der Krieg hat mich gezwungen, schneller erwachsen zu werden. Meine größte Hoffnung ist, dass wir gewinnen. Ich möchte endlich ohne dieses Gefühl leben, dass mein Leben von irgendeiner Rakete oder den Entscheidungen anderer Länder abhängt. Und was die einfacheren Dinge betrifft, dann hoffe ich, dass ich meine Prüfungen bestehe, an die Uni gehe und meinen Weg finde. Ich will für mein Land nützlich sein. Für mich ist es wichtig zu wissen, dass auch ich etwas für unseren Sieg und den Wiederaufbau der Ukraine tue.
Das war Oleksiy, 17 Jahre alt, aus Odessa. Worüber ich gern mit Ihnen sprechen wollte, ist, bei Oleksiy und bei vielen anderen taucht oft das Wort Sieg auf. Wir hoffen auf unseren Sieg. Ist das Heroismus oder ist das einfach Überlebenswille?
Dieser Begriff gehört zu diesen sehr schwer übersetzbaren Worten ins Deutsche. Auf Deutsch, wenn man ein Wort Sieg hört, will man nichts mehr damit zu tun haben. Man erinnert sich sofort an Millionen von Opfern von Nazi-Deutschland. Und auf Ukrainisch ist das Wort Sieg ein sehr schönes Wort, Peremoha. Weiblich, erstens, das ist schön. Und zweitens, vor allem so schön, weil die Ukraine in ihrer Geschichte die ganze Zeit nur verloren hat. Und man denkt, dass die Geschichte, also dass die Welt nicht so grausam sein kann, dass es noch einmal passiert. Dass die Ukraine noch einmal ihre Unabhängigkeit verliert und versklavt wird. Peremoha heißt nicht, dass Russland fällt, ja, dass Moskau brennt. Nein, es geht darum, dass die Ukraine besteht als ein unabhängiges Land. Das Schlimmste, was man jetzt diesem Land machen kann, ist eben eine sozusagen Stillstand nach ein, zwei Jahren. Russland wird dann stärker und greift wieder an und dann hat das Land keine Zukunft. Bis die Ukraine noch existiert und sich wehrt, hat Westeuropa noch Zeit, sich gut zu überlegen, wie es weitergeht.
Sie waren erst vor kurzem in der Ukraine, haben Sie mir erzählt. Wenn Sie mit Ihren Bekannten, Verwandten, Freunden gesprochen haben, gibt es da auch Themen, über die nicht gesprochen werden kann oder darf, weil vielleicht die Worte dafür fehlen?
Es gibt bestimmt Themen wahrscheinlich. Also es gibt Themen, einfach tabuisierte Themen, wie zum Beispiel über die Frauen, die Verluste hatten, also was sie erlebten in diesen 3 Jahren. Es gibt schon Vereine dieser Frauen, aber trotzdem, über die Verluste spricht man ungern. Ich meine, über dieses Leid, ja, weil es einfach sehr schwierig ist für diejenigen, die im Moment kämpfen oder für diejenigen, die noch zittern, dass ihre Männer, Söhne auch an den Front gehen müssen. Also das schon. Und die anderen Themen, sie verstehen die Ukraine dann falsch. In der Ukraine darf man über alles sprechen. Also die Ukrainer sind extrem sprechefreudig und streitfreudig. Und man kann dieses Land nicht autoritär halten. Also das ist unmöglich. Und es gibt auch unangenehme Themen, klar. Es gibt auch Themen, wo zum Beispiel die Männer verstecken sich zum Beispiel. Ich kenne einige Geschichten und die sind sehr traurig und auch verständlich aus meiner Sicht. Es ist einfach ein demokratisches Land, immer noch. Nach 3 Jahren Krieg darf man über alles Mögliche sprechen. Tabu sind die Themen, wo es um große Gefühle geht. Das schon. Weil ansonsten dreht man durch, verstehen Sie? Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich so wenig wie möglich leiden soll, um arbeitsfähig zu bleiben. Aber zum Beispiel in Lviv, ich war diesmal nur in Lviv und Ivano-Frankivsk und es war ein sehr sonniger Tag und Rathaus und viele Menschen und viele Restaurants, alles geht wie eigentlich immer, sehr schick und schön und gelassen. Aber das ist nur natürlich aus dem ersten Blick und plötzlich sehe ich, dass alle Menschen erstarren und ich verstehe nicht, was passiert. Es ist jetzt gerade 12 Uhr und ich habe mich umgedreht und alle stehen einfach und warten auf irgendwas. Und dann plötzlich sehe ich, dass ein Auto auf das Platz einfährt und das ist eben ein Auto mit einem gefallenen Soldaten. Und da kommt der Bürgermeister aus dem Rathaus und man hört eine unglaublich durchdringliche Musik von einem Mann mit einer Trompete. Und es 2 Minuten, alle stehen, manche knien sich, alle. Und das war so eine auch gemeinsame Art, dieses Leidens zu überarbeiten. Ja. Und viele Frauen haben geweint, obwohl sie diesen Soldaten nicht kannten, sicher nicht, wie ich. Ja. Und dann fährt das Auto weiter. Und das Leben geht wie vorhin wieder los. Das ist die Realität in der Ukraine. Eine Freundin von mir hat dann in Kiew gesagt, unser Leben sieht jetzt so aus. Wir gehen morgens zu Begräbnissen und am Abend gehen wir zu einer Buchpräsentation.
Sie haben sich kürzlich mal als kämpferische Pessimistin bezeichnet. Gilt das noch? Und wofür kämpfen Sie?
Ja, ich glaube, ich werde das immer so bleiben. Ich habe schon die dunkle Seite der menschlichen Natur mit meinen 42 gut gelernt. Daher habe ich keine Gründe, optimistisch zu sein. Aber ich möchte auch nicht aufgeben zu kämpfen für das, woran ich glaube, für die Freiheit der Menschen und dafür, dass man nicht unbedingt in autoritären, gewalttätigen Regime zugeben muss. Man soll sich wehren. Ansonsten, wenn die Menschen früher in unserer Vergangenheit das nicht gemacht hätten, hätten wir jetzt diese Welt, die wir jetzt haben, nicht. Und allein aus dieser Dankbarkeit für die Jahre, die mir doch gegeben wurden, als in einer mehr oder weniger freien Umständen, wo ich die ausbilden haben konnte, wo ich mich frei bewegen konnte, wo ich das gemacht habe, wo ich am meisten Leidenschaft verspürte, zum Beispiel Schreiben. Dafür musste ich nicht im Gefängnis sitzen. Also das alles ist auch nicht als selbstverständlich. Jemand hat dafür auch gekämpft und gestorben. Allein aus diesem Grund darf man nicht ganz aufgeben. Eine Persönlichkeit in der Geschichte spielt schon eine große Rolle, aber ich glaube, dass wenn man über die Freiheit spricht, ist das nie ein Bemühen einer einzelnen Person, sondern einer Gemeinschaft. Also man kämpft und im Voraus versteht man, dass man am Ende doch scheitern kann. Ich werde es auch nie vergessen, 2014 in einer sehr schlimmen Nacht, als Maidan gestürmt wurde und sehr wenig Demonstrierende waren da. Und es gab ein Befürchten, dass das ganz geräumt wird. In der Nacht gab es auch Online-Übertragungen und ich saß damals in Wien, zitternd in der Nacht und habe das alles beobachtet. Und plötzlich sehe ich Jurij Andruchowitsch, einen ukrainischen Autor, mitten auf dem Maidan und seinen Freund, auch einen ukrainischen Literaturwissenschaftler. Und Andruchowitsch hat genau diese Frage auch beantwortet, aber mit dem Zitat von Albert Camus, dass dieser Kampf geht nie zu Ende und man scheitert sehr wohl, aber das Leben ohne diesen Kampf keinen Sinn macht. Ja, jetzt verstehe ich, wie idealistisch das alles klingt, aber eine andere Antwort habe ich für mich bisher nicht gefunden.